Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Für Reinhard. Danke, dass er auf dich gehört hat. Danke, dass du mit ihm gesprochen hast. Und ich bitte dich, dass du seinen Mund jetzt öffnest und unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir von dir empfangen können. Und Reinhard, wir segnen dich für deinen Dienst in Jesu Namen. Amen. Amen.
Vielen, vielen Dank. Guten Morgen. Ich wollte am Anfang euch etwas vorspielen, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Es dreht sich um eine koptische Kirche in der Nähe von Kairo. Und schaut mal selber. Ich hoffe, es funktioniert. Der Ton wäre jetzt noch schön, ne? Genau, das macht er jetzt, der holt mir das raus über den Dings. Also ihr könnt es gerne euch selber angucken auf meiner Facebook-Seite. Unter meinem Namen, da ist es irgendwo unten, habe ich es gepostet. Es sind 20.000 Leute im Gottesdienst. Und eine koptische Kirche geht ab, wie es Moped, wie der Pfälzer sagt. Die gehen ab, die loben ihren Gott und da ist eine Begeisterung. Und ihr habt richtig gehört, 20.000 in einem Gottesdienst. Die Gemeinde hat insgesamt 70.000 Gemeindemitglieder. Da geht es richtig rund. Und also keine Sorge, wir sind nicht allein. Okay, schaut es euch an. Leider geht es jetzt nicht über Ton. Das kriegen wir irgendwann auch noch besser hin. Wir arbeiten dran. Okay. So, ich wollte euch mit hineinnehmen. Reinhard Bonke ist gestern, hat er seinen Himmelsgeburtstag gefeiert, ist zu Jesus gegangen. Und ich finde es gut, dass man solche Leute feiert. Ja, klatscht ruhig Jesus dafür. Reinhard Bonke ist ein Deutscher, also er ist in Königsberg geboren, 1940. Und mit Billy Graham zusammen ist er wahrscheinlich einer der größten Evangelisten, den diese Erde jemals gesehen hat. In seinem Dienst haben sich gezählterweise 79 Millionen Menschen für Jesus entschieden. Das ist eine satte Nummer, ne? Das ist einmal ganz Deutschland. Und zuletzt hat er mit seiner Familie in Palm Beach gewohnt. Der Punkt ist, wir Deutsche haben ein tragisches Verhältnis zu Leuten, die gut sind. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe das schon mal gesagt, große Rockbands, die bekannt werden weltweit, so wie Rammstein oder wie Scorpions oder so, die werden immer erst im Ausland berühmt. Und dann kommen die quasi wie ein Import zurück nach Deutschland, dann sind sie plötzlich gut. Und da müssen wir irgendwie müssen wir da noch mal ein bisschen anders werden, glaube ich. Da haben wir noch echt was nachzubessern in unserer Mentalität. Nicht nur Goethe und Schiller und Bach sind gut. Ne? Es gibt auch heute Zeitgenossen, die geistlich was zu sagen haben und die kraftvoll und machtvoll sind und die Gott unglaublich gebraucht, wie den Reinhard Bonke. Und ich hatte das Glück, ich bin ihm zweimal persönlich begegnet und einmal habe ich eine Konferenz miterlebt. Das erste Mal, wo ich ihn kennengelernt habe, war mit 18. Ich war gerade, es war 1977, da war ich gerade frisch zurück mit Jesus. Und wir sind damals ins Jesushaus nach Düsseldorf gefahren. Da gab es so irgend so ein wahrscheinlich meine erste Konferenz, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Und wir waren wo untergebracht? Wir haben geschlafen beim Pastor Ludwig Schneider. Und morgens am Frühstückstisch saß dann Reinhard Bonke und wir haben mit ihm gefrühstückt und ich fand ihn überhaupt nicht cool. Also ich fand ihn irgendwie ganz merkwürdig. Ich war ziemlich abgeturnt von ihm. So ging es mir. Also ich dachte immer, ich war so. Und dann ging die Geschichte weiter. Ich habe dann zwischendrin auch mal so Videos gesehen von ihm. Dann habe ich ihn mal in Karlsruhe auf der Konferenz erlebt. Da war er im Weg zur Freude beim Siegfried Müller. Und er stand da vorne und mich hat das sehr provoziert, dass er sagt, ich weiß, dass ich gerettet bin. Und weil das bei mir gar nicht so sicher war. Ich konnte es für alle anderen Leute glauben, nur nicht für mich. Und mich hat es damals echt wütend gemacht, was der da gesagt hat. Ich war drin gesessen und war stinkewütend auf ihn, dass er das so hier so einfach so rausscheren konnte und ich konnte nichts mit anfangen. Jesus hat dann einen Umweg gemacht bei mir, hat bei mir sehr viel in der Vaterwunde geheilt und plötzlich, also ich hatte dann immer diese Not, dass mich persönlich diese letzte Heilsgewissheit, die hatte mich irgendwie nicht erreicht. Und das hatte was zu tun mit meinem Innersten, das hatte mit einer inneren Verwundung zu tun. Es kommen ja auch oft Leute zu mir, die sagen, oh, ich spüre den Heiligen Geist nicht oder ich kann das nicht so wirklich nachvollziehen, das kommt emotional nicht zu mir. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, was du bisher erlebt hast. Und da gibt es Heilung und da gibt es Erneuerung und das hat Gott bei mir komplett weggenommen. Ich kann nämlich heute mit Reinhard Bonke sagen, ich weiß, dass ich erlöst bin und dass ich im Himmel sein werde. Und dann kam die letzte Begegnung mit ihm, so bewusst, wo ich ihm persönlich begegnet habe, die war ganz seltsam. Wir machten damals vom Minus zum Plus und wir hatten uns als kleine, wirklich kleine Baptistengemeinde mit so 30 Leuten, manche hören die Geschichte schon zum dritten Mal, macht nichts. Wir hatten uns als kleine Gemeinde da eingeloggt und wir waren, ich bin nach Frankfurt gefahren damals und da war so eben ein Koordinationstreffen mit Suzette Hedding. Die war dann auch später hier bei uns in der Gemeinde und hat hier gesprochen. Und damals habe ich irgendjemanden, einen ganz netten Typ neben mir sitzen gehabt und wir haben erzählt und wir verstanden uns bestens. Das war Tobias von Stosch. Und irgendwann inmitten unserem Erzählen sagt er, warum erzählst du das nicht mal den Reinhard Bonke? Habe ich ihn mitleidig angelächelt und gesagt, ja klar, der hat gewartet auf mich. Dann sagte er, ach, kein Problem, ich bin sein persönlicher Sekretär, wann möchtest du denn kommen? Und dann hat er mich eingeschrieben in sein Buch und dann bin ich nach Frankfurt gefahren und dann kam der Reinhard Bonke in seinem schönen Jäckchen da runter und hat mich ganz herzlich und begrüßt, als wenn wir richtig dicke Freunde wären und hat sich dann 45 Minuten mit mir hingesetzt, hat sich die Geschichte angehört, hat mir Hände aufgelegt und das war einer der demütigsten Männer, die mir jemals begegnet sind. Also das war schon für mich sehr eindrucksvoll und wie ich jetzt gestern gehört habe, dass er zu Jesus gegangen ist, da hat mich das schon berührt. Es gibt da eben diese Berührungspunkte, mein Vater kommt von Königsberg, ist natürlich, das liegt meinem Herzen nah, die Ostpreußen und diese persönliche Begegnung mit diesem großen Mann Gottes, das hat mich schon geprägt. Und ich war sehr dankbar, dass wie Gott es arrangiert hat. Weißt du, so klein, wir sind eine Kleinstadt, wir hatten eine kleine Gemeinde und wir sind wahrlich nicht weltbewegend, damals nicht und heute nicht, noch nicht, doch schon, wie auch immer. Auf jeden Fall, Gott dachte da scheinbar anders drüber. Gut, danke Jesus für Reinhard Bonke. Danke, dass du so großartig durch diesen Mann gewirkt hast. Und danke, dass der jetzt mit dir Party feiert. Amen. Ich finde es schon gut, wenn wir solche Leute ehren. Gell? Also ich sage das wirklich ernsthaft. Wir neigen dazu, ich weiß gar nicht, wieso wir so viel Fernsehen gucken. Es gibt so viel Doofe da. Wir sollten echt viel mehr solche Leute uns anschauen und mit denen Gemeinschaft haben. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich sehr bewegt hat, und zwar Jesus kommt wieder. Ich habe es schon letztes Mal gesagt, in der Adventszeit feiern wir eigentlich, dass Jesus wiederkommt. Ja? Also nicht als Baby, weil das war ja schon. Ne? Also Jesus kommt jetzt nicht mehr als Baby, sondern wenn du möchtest, mal lesen möchtest, wie er jetzt wiederkommt, dann rate ich dir, in der Offenbarung am Anfang zu lesen. Da steht so eine genaue Beschreibung, wie Jesus jetzt aussieht. Und so wird Jesus wiederkommen. Das ist so jemand mit so richtig feurigen Augen und dessen Brust glänzt wie glühendes Gold, ja, und aus dessen Mund ein scharfes Schwert hervorgeht und man sich erschreckt, hat also mit diesem kleinen Jesus-Baby in der Krippe nicht viel zu tun. Schon, aber doch nicht. Jesus kommt wieder als der auferstandene Herr und er kommt wieder, um diese Welt endgültig, das Projekt Erde, zu einem guten Abschluss zu bringen. Und wenn wir Advent feiern, dann feiern wir auch ganz, ganz bewusst, dass Jesus wiederkommt. Also nicht nur, dass er gekommen ist, sondern Jesus kommt wieder. Und Jesus kommt auf eine Art und Weise wieder, dass die Dinge, die uns heute schwerfallen, wo wir heute wissen, es ist so schwierig, manche Dinge, diese Dinge wird Gott in Ordnung bringen. Und es gibt eine Bibelstelle dazu. Da steht in Lukas 21, 24b bis 28, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sterne und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei dem brausenden und wogenden Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge angefangen haben zu geschehen, so blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung sich naht. Der Punkt ist, Jesus hat darüber gesprochen, ihr könnt oben die Parallelstellen sehen, in Matthäus 24, in Markus 13. Und Jesus hat ganz deutlich gesagt, es werden Dinge kommen, die werden uns erschrecken. Es werden Dinge kommen, da werden wir vermutlich zuerst mal mit Angst reagieren. Und eine dieser Dinge, schauen wir uns mal an, gehen wir der Reihe nach vor. Das Erste, was diese Bibelstelle sagt, ist, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt sind. Wenn wir uns über Gedanken machen, was meint die Bibel damit, dass wer sind für die Bibel Heiden? Wenn man das Wort nachschaut, das griechische Wort, das hier steht, steht für die Nationen. Und so, wenn die Nationen Jerusalem nicht mehr zertreten werden. Wenn du mal nach Jerusalem fährst, fast egal zu welcher Jahreszeit, wirst du Folgendes feststellen, Jerusalem wird ganz schön zertreten von Schuhen, von Füßen, weil das Ding ist immer stoppevoll, Religion hat Hochkultur und die Leute latschen da fuhrenweise durch die Gassen. Es ist immer voll und es ist immer schwierig, von A zu B zu kommen. Wenn du schon die Schleichwege kennst, ich kenne jetzt mittlerweile ein paar, geht es schneller, aber ansonsten brauchst du Geduld, weil da zertreten viele Nationen die Straßen Jerusalems. Bis zum heutigen Tag. Dann habe ich mir näher Gedanken darüber gemacht, was meint eigentlich Nation? Und dann, wenn du aus jüdischer Sicht schaust, aus jüdischer Sicht sind Nationen alle, die nicht Juden sind. Ja? Alles, was nicht Jude ist, ist Heide. Sehr deutliche schwarz-weiß-binäre Verständnis, on-off. Ja? Wenn du von der Bibel, vom Neuen Testament her schaust, dann ist es so, dass du verstehst, dass Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, zum Volk Gottes gehören und somit gesehen per se keine Heiden mehr oder Nationen sind in diesem Verständnis. Das heißt also, mit Jesus bist du anschließend, gehörst du zum Volk Gottes. Also können all die Christen, die da durchplanieren, sofern sie denn wiedergeborene Christen sind, können nicht zu dieser Beschreibung von Nationen gehören. Wer kann da noch zugehören? Ja, das sind einmal die Touris, die mit Gott nichts am Hut haben. Es sind die Leute, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die da als Nationen durchgehen. Und natürlich die ganzen arabischen Nationen, die dort vorhanden sind. Das würde bedeuten, dass wenn das aufhört, dass es zu irgendwelchen Zuständen kommt, wo das exklusiv Juden und Christen ist. Und ich weiß es nicht, wie das aussieht. Ich kann da auch nur drüber nachdenken. Also ich habe hier jetzt keine Auflösung und sage, okay, wir stehen an der Weltenuhr genau jetzt hier. Aber eins ist sicher, ein paar dieser Dinge treffen bereits zu. Das hier trifft noch nicht zu. Bis jetzt ist auf dem Allerheiligsten der Juden eine Moschee. Ist so. Und ist das drittgrößte Heiligtum des Islams. Aber das sind nicht Menschen, die nach der Definition aus der Sicht Jesu Christi, aus der jüdischen Sicht, zum Volk Gottes gehören. Sondern sie würden unter der Rubrik Heiden oder Nationen agieren. Also das ist, was ich sagen kann. Das zweite ist, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Wir hatten in den letzten Jahren sehr viele Blutmonde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir hatten sehr viele stellare Konstellationen, die es extrem selten gibt. Und das Seltenste davon ist, dass die alle in so einer geknubbelten Version kamen, dass die ständig die letzten Jahre eins nach dem anderen kamen. Also in der Häufigkeit und in dieser Bündelung ist es wohl außerordentlichst selten. Ich glaube, so alle 1000 Jahre. Überhaupt, wenn. Und von daher kann man sagen, ja, wir haben Zeichen gesehen an Sonne, die wurde rot. Wir haben gesehen sehr viele Sonnenfinsternisse in letzter Zeit, partiell oder vollständig. Ich weiß nicht, ob ihr die alle mitbekommen habt, aber es war eine Menge. Und da gab es ein Jahr, wo sogar viermal das war. Und das sind Zeichen, von denen hier die Bibel spricht. Zeichen an Sonne, Mond und Sterne. Das ist ganz typisch die Zeichen, die hier gemeint werden. Dann heißt es, auf Erden Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei dem brausenden und wogenden Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht. Wenn irgendwas unsere Zeit jetzt im Moment prägt, ist es die Furcht vor dem Untergang der Erde. Und primär, dass der Wasserspiegel vom Meer steigt und dass es immer größere katastrophale Sturmfluten und solche Dinge gibt. Wir müssen sagen, auch hier erfüllt es sich teilweise, was hier in der Schrift steht, jedenfalls aus dem schmalen Blickwinkel, den wir haben. Right? Das heißt, wir können nicht sagen, ist nicht. Wir müssen sagen, yes, it is. Ganz sicher ist es. Jetzt haben wir natürlich ein Problem im Mittelalter, oder sagen wir mal 1800 so und so viel, 1700 so und so viel, da gab es schon mal Dinge, die waren so erschreckend, zum Beispiel der Ausbruch von dem großen Vulkan Krakatau, der hat es bewirkt, dass für 5 Jahre die Atmosphäre eingefärbt war vom Staub. Es gab 5 Jahre keinen Sommer. Die Leute sind an Hunger gestorben in Europa und ist eingegangen geschichtlich als die kleine Eiszeit. Weil es deutlich, nämlich etwa 15 Grad kälter war. Wenn du jetzt diese Bibelstelle hier gelesen hättest, ja, dann hättest du auch Alarm, Alarm geschrien, oder? Also, was ich euch damit sagen will, ich will nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass wir wirklich in der Zeit sind, bevor Jesus wiederkommt, denn ich glaube das persönlich, dass wir tatsächlich in dieser letzten Zeit leben. Und dafür dient mir am meisten, dass 1967 Jerusalem die Hauptstadt von Israel wurde. Dieses Zeichen halte ich für das Zeichen, deren Geschlecht, also 70 Jahre, nicht vergehen werden, bevor Jesus wiederkommt. Das ist meine persönliche Überzeugung und ihr dürft mich alle Lüge strafen. Okay? Ihr dürft alle Überzeugungen dieser Welt haben. Meine Überzeugung ist dies. Das heißt nicht, ich kann es bestätigen, ich kann sagen, es ist so, ich kann mich vollständig irren, selbst Paulus hatte das Gefühl, Jesus kommt zu seinen Lebzeiten wieder. Also von daher, nehmt keinen Mann Gottes übel, wenn er es für sich so proklamiert. Nur sicher sagen kann man es nicht und ich mag es nicht, wenn man es sicher sagt, sondern ich möchte sagen, hey, für mich ist das eine sehr, sehr wichtige Erinnerung, Jesus kommt wieder. Und zwar bald. Gestern kam Jesus wieder für Reinhard Bonke. Morgen vielleicht für dich? Dieses Wiederkommen von Jesus ist einmal individuell zu verstehen, kann sehr schnell passieren. Wer von uns hat es in der Hand, nicht krank zu werden? Wer von uns hat es in der Hand, nicht überfahren zu werden? Wer von uns kann sagen, ganz sicher, naja, die nächsten 30 Jahre gehören mir? Ich hoffe, dass es so ist, für dich und für mich, aber sagen kann ich es nicht. Und mir ist es wichtig, dass wir so leben, als wenn Jesus am besten heute wiederkommt. Weil das hat einen Effekt in unserem Leben. Wir neigen, also ich habe festgestellt, der Mensch neigt von Natur aus zur Trägheit. Und ich bin da der Allerschlimmste, ich als Allererster. Wir neigen zur Trägheit. Kaum, also nichts geht so schnell wie die Gewöhnung. Zack, zack, alles normal, alles unter Kontrolle. Und wir leben, als wenn wir schon auf Erden ohne Zeitbeschränkung wären. Und das ist ein Trugschluss. Und für mich ist es wichtig, nicht euch die Adventszeit zu vermieseln, sondern für mich ist es ganz arg wichtig, dass du verstehst, dass es kein Grund ist, Schreckliches zu erwarten, weil Jesus kommt wieder. Und eigentlich, mal nicht nur eigentlich, Jesus wiederkommen sollte uns mit Joy erfüllen, mit Freude. Unser angeblich bester Freund kommt wieder. Hallo? Derjenige, dem wir alles verdanken, kommt wieder. Derjenige, auf den wir schauen. Und dann kannst du natürlich sagen, halt mal, ich will erstmal meine kleinen Kinder großziehen. Sei dir belassen, bitte tu es. Die Bibel meint, wir sollen unsere Köpfe heben, wenn wir all das sehen, weil unsere Erlösung naht. Die Bibel geht nicht davon aus, dass wir mit Depression und mit uns der Furcht dieser Welt anschließen. Davon geht die Bibel nicht aus. Ich kann außenrum im Moment in unserer Gesellschaft eine massive Hysterie sehen. Meine Zeit sind die drauf. Aber ein Gutes hat es. Ich habe wieder 20-Jährige getroffen, die an Werte glauben. Halleluja, Jesus. Die Generation dazwischen war schwer erträglich. Versteht ihr? Wertlose Geschichte. Wir haben Werte und Werte sind wichtig. Die Postmoderne hat uns die Werte ausgetrieben und hat gesagt, die sind subjektiv. Was für ein Unsinn. Es gibt objektive Werte und die machen sich zum Beispiel fest am Überleben der Menschheit. Von daher, ich möchte wirklich einladen, wieder eine wertvolle Gesellschaft zu sein, egal in welchem Alter. Es gibt keine Generation, die Gott nicht kostbar findet. Es gibt keinen Menschen, der in irgendeinem Alter ist, den Gott nicht gebrauchen möchte. Aber wir müssen uns rufen lassen. Und wenn ich einen Notfallkatalog schnüren will, ich will euch mal meinen Notfallkatalog jetzt vorstellen. Was würde ich machen? Jesusmäßige Maßnahmen, was sollen wir tun, wenn wir sagen, okay, es ist Endzeit. Lassen wir uns mal auf das Modell 20 Jahre ein. In 20 Jahren kommt Jesus wieder. Was müssen wir dann jetzt tun? Das erste ist, Jesus zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Da sagst du, ja, das ist nichts Besonderes. Du hast recht. Deswegen brauche ich auch keine Angst zu haben. Weil Jesus zum Mittelpunkt meines Lebens sollte ich immer machen. Aber wie viel mehr, wenn ich wüsste, es geht zu Ende. Mach Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens. Lass Jesus den Raum haben, den er in unseren Herzen haben sollte. Das zweite ist, furchtlos leben. Furcht ist nicht von Gott. Und Furcht hat die Tendenz, dämonischen Mächten Vorschub zu geben. Furcht hat die Tendenz, unser Gehirn oben zuzuziehen, die kurzen Antworten zu suchen und nicht die guten, langfristigen Antworten zu suchen. Furcht ist der schlechteste Ratgeber von Menschen. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die perfekte Liebe Gottes treibt jegliche Furcht aus. Du brauchst keine Angst zu haben um dein Kind, keine Angst um deine Zukunft. Warum? Weil du Jesus hast. Und notfalls läufst du auf Wasser, wenn überall Wasser ist. Wenn Jesus im Mittelpunkt deines Lebens ist, Was kann dir geschehen, wenn Gott für dich ist, sagt der Römerbrief? Wer soll wider dich sein, wenn Gott auf deiner Seite steht? Wenn du Gott für dich hast, brauchst du dich vor nichts mehr fürchten, wirklich nicht mehr. Nicht mal mehr vom Tod. Die Bibel geht so weit und sagt, hey Tod, wo ist denn dein Stachel? Hölle, wo ist denn dein Sieg? Und lacht drüber. Hey, hey, hey. Warum? Weil Jesus den Tod und die Hölle besiegt hat. Und wir keine Angst mehr vor diesem Scheiß haben müssen. Wir dürfen wirklich mit Jesus durch ein Leben gehen, das überhaupt nicht mehr von Furcht gekennzeichnet ist. Was machen wir mit der Umwelt? Kann ich euch sagen. Wir gucken uns die Sache furchtlos an und finden Innovationen, um die Umwelt zu retten. Einverstanden? Wir wollen das Nötige tun. Und das Nötige heißt umweltbewusste Lebensführung. Das heißt, klar trennen wir Papier, das ist das Mindeste. Aber nicht nur das, wir gucken, dass wir vermeiden, diesen Planeten zu belasten. Warum? Aus einem ganz anderen Grund, nicht weil wir Furcht haben, sondern Gott ist Schöpfer all dieser Dinge und wir achten unseren Schöpfer. Und Gott sagt man an einer Stelle, dass er die verderben wird, die seine Schöpfung verderben. Gott liebt seine Schöpfung. Er liebt jeden Piepmatz, jede Biene, jeden Halm, der irgendwo rausspruzt. Das ist alles Gottes geliebte Schöpfung. Und wir haben die Aufgabe, diese Schöpfung zu hegen und zu pflegen. Der Dreckwegtag müsste wegen Überfüllung geschlossen werden. Kennt ihr den, wo wir all die Plastik und den Müll einsammeln, der überall rum zerstreut wird? Und es ist kostbar dabei zu sein, denn wir tun etwas für die Schöpfung Gottes. Es ist kostbar dabei zu sein, sich zu überlegen, die energieschonendsten Autos oder überhaupt zu schauen, wie viel Auto brauchen wir. Es ist kostbar, dieser Umwelt Gutes zu tun. Warum? Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil Gott der Schöpfer dieser Schöpfung ist und er seine Schöpfung liebt. Wenn du Gott gut kennst, begrüßt du jede Biene mit Freuden. Glaub mir das. Wir müssen uns zuständig erklären. Wir sind zuständig für die Schöpfung. Wir sind zuständig für diese Welt. Nicht weggucken. Ach, diese böse Welt, wenn die kaputt geht. Nee, ein bisschen falsch drauf. Diese Welt soll nicht kaputt gehen. Diese Welt soll bewahrt bleiben und gesegnet sein. Wir müssen noch so viele Menschen in den Himmel kriegen. 79 Millionen reichen nicht. Wir brauchen noch die anderen Milliarden. Einverstanden? Und dann zentral dezentrierte Hauskreise bauen. Das heißt, wir müssen lernen, in Zukunft Gemeinde sehr zentral und gleichzeitig dezentral zu sehen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir gute Zusammenkünfte wie heute Morgen haben, aber gleichzeitig müssen wir an dem Ort, wo wir wohnen, versuchen, Hauskreise zu bauen. Erstens, um unsere Nachbarn zu erreichen, unsere Freunde zu erreichen und auch in den Fällen, wo wir dann nicht mehr fahren können, einfach immer noch Gottesdienst zu haben. Der kluge Mann baut vor, also baut Hauskreise. Außerdem sollen wir Apfelbäume pflanzen, hat Luther vorgeschlagen. Ja? Also das war ja so, er wurde gefragt, wenn ich wüsste, dass morgen die Erde untergeht, was würde ich heute tun? Ich würde einen Apfelbaum pflanzen. Ich finde, also ihr merkt, die Haltung ist gar nicht neu. Luther hatte schon drauf und hat gesagt, ich bin für Leben, ich bin gegen Tod. Ich würde immer noch das Richtige tun, wenn ich wüsste, morgen ist es vorbei. Und wir werden bis zum letzten Moment Menschen zu Jesus einladen. Wir werden Gott anbeten und wir werden unsere Kinder zu Jesus hin erziehen. Und wir werden mit ihnen in den Himmel gehen. Einverstanden? Der weitere Punkt ist, mein Notfallprogramm heißt, lass dich von Jesus beauftragen. Was meint es? Ich glaube, dass Gott für jeden hier im Raum eigentlich Aufträge hat. Und dass Gott Menschen sucht, die sich senden lassen. Jesus kommt nämlich zu einer Braut zurück. Er kommt nicht zurück zu einer losen Ansammlung von irgendwelchen Gläubigen, die sonntags morgens nichts Besseres zu tun haben, als hier in dem Raum rumzuhängen. Sondern er kommt zurück zu einer funktionierenden Gemeinde, zu Gemeinden, die an allen Ecken und Enden leben, wo überall das echte Leben vom Himmel nur so sprüht. Zu diesen Gemeinden kommt Jesus zurück, zu seiner Braut. Und die ist gekleidet mit einer Leinwand, und da wissen wir aus der Offenbarung, und das sind die gerechten Werke der Heiligen, die diese Gemeinde hat. Das sind die Dinge, die wir tun. Die machen unsere Gemeinde entweder nackt, wenn wir sie nicht tun, oder wir ziehen unsere Gemeinde an. Willst du unsere Gemeinde gut gekleidet sehen? Dann das, was wir vorhin in den Zeugnissen gehört. Dann betet für die Kranken, dann bezeugt Jesus Christus und macht den Job. Dann wird unsere Gemeinde schön gedresst sein in den Augen Gottes. Denn Gott hat gesagt, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat, damit wir da drin wandeln. Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die er im Voraus bereitet hat, dass wir da drin wandeln. Das sind die Werke, die vom Himmel kommen, und das sind die gerechten Taten der Heiligen, die vom Himmel kommen. Und der Punkt ist, für dein persönliches Leben gilt das auch. Wenn du dein Leben lang nicht über den Punkt hinauskommst, dass du sagst, ich glaube ja an Gott, dann muss ich dir leider sagen, der Teufel glaubt auch an Gott und macht das Falsche. Die Bibel sagt, der Teufel glaubt an Gott. Er erkennt die Tatsache an, dass es Gott gibt. Und jetzt? Was er nicht ist, er ist nicht gerettet. Er hat nicht Jesus Christus zur Vergebung seiner Schuld angenommen. Und es gibt Menschen hier, die haben vielleicht Jesus auch noch nicht angenommen. Aber das ist nötig. Das Zweite, es gibt Menschen, die sitzen hier rum und die meinen, es wäre genug, in den Gottesdienst zu gehen und ein paar fromme Bücher zu lesen. Tut mir leid. Nur einatmen führt zu Blähungen. Man muss irgendwann auch mal ausatmen. Man kann doch nicht nur der geistliche Zeug in sich reinschaufeln und nichts damit machen. Das gibt einen Rohrkrepierer, Leute. Wir müssen endlich begreifen, dass das, was wir in den Büchern lesen, dass es eine Anweisung ist, um es zu tun. Das, was wir in den Gottesdiensten hören, ist genauso gut, wie wir es umsetzen. Nur konsumieren war nie die Sache, die Gott sich gedacht hat bei Gemeinde. Jesus kommt zu einer Braut zurück, eine herrliche Gemeinschaft von Menschen, die den Willen Gottes tun und nicht nur besingen und nicht nur bejubeln, sondern tun. Deswegen steht da, tu es einfach. Und wir wollen Gemeinden bauen, übernatürlich. Wir wollen Gemeinden nicht nur natürlich bauen. Es geht uns nicht um Verein. Es geht uns um Gemeinschaft der herausgerufenen, Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig inspiriert, die sich gegenseitig Kraft gibt, die gegenseitig füreinander einsteht und betet und die in dieser Welt was anderes machen, nämlich den Unterschied, um den es geht. Und meine Frage ist, in meinem Notfallprogramm für das Kommen Jesu, wer von uns wird sich senden lassen? Gut, ich sehe die Hände, wir machen das konsequent, das habe ich mir nämlich auch so vorgenommen. Schaut mal, jetzt sehr menschlich gedacht, ja? Der Reinhard Bonke hat mir doch Hände aufgelegt. Na klar habe ich den Segen beansprucht, der da auf mein Leben kam, durch die Handauflegung. Wir glauben an sowas. Nennt man fremdländisch Impartation. Ja? Ich habe gedacht, ich würde gerne für alle beten, die heute sagen, ein Stück von dem Mantel von dem Reinhard, diese Welt zu erreichen, hätte ich auch gerne. Ich würde gerne praktisch loslegen. Und wenn das du bist, dann steh doch auf, wo du bist. Wenn du möchtest, dass Jesus durch dich wirkt, um die restlichen Milliarden, die uns Reinhard übrig gelassen hat, Reinhard Bonke, zu erreichen mit dem Evangelium, mit Heilung und Befreiung, muss ich euch noch die Geschichte erzählen. Wie kam denn überhaupt diese Sache zu Reinhard Bonke? Reinhard Bonke hatte einen Vater und natürlich einen Großvater. Und der Großvater von ihm hieß August Bonke. Und er lebte auch irgendwo im Großraum Ostpreußen. Und es kam ein Mann namens, der hieß Graf mit Nachname, war aus Amerika, war aber eigentlich ein Deutscher. Der kam, hat sich verirrt im Wald, und der August Bonke hatte massiv Schmerzen, Gliederschmerzen, Gicht. Und so heftig, dass er bekannt war, weil sein ganzes Dorf hörte sein Schreien vor Schmerz. Und eines Tages kommt dieser, ich habe leider seinen Vornamen vergessen, Mr. Graf, kam dahin und hatte sich, wie gesagt, verlaufen und kommt in den Ort und wie ein guter Evangelist fragt er nicht, wo bin ich hier, sondern gibt es hier jemanden, der Heilung braucht, fragt er. Ja? Und dann haben die Leute im Dorf gesagt, gehen Sie dem Schreien nach. Und der Adolf Bonke, August Bonke, der war der Bürgermeister. Und dann ging er hin und hat ihm das Evangelium verkündigt, den August Bonke, und hat gesagt, im Namen Jesu Christi steh auf und sei gesund. Und er steht auf und ist gesund. So kam das in die Familie Bonke. Die waren dann später in der Rema-Gemeinde auch in Königsberg, damals die größte Gemeinde vor dem Krieg, die größte Pfingstgemeinde in ganz Deutschland mit über 5.000, 6.000 Leuten. Ich will euch das nur sagen, hier gibt es eine Heilskette und hier gibt es einen Anschluss, an den wir uns anschließen dürfen. Und wodurch kommt das Evangelium zu den Menschen? Durch Heilung und das Verkündigen des Evangeliums, durch den Dienst Jesu Christi. Und deswegen, dafür mach dich bereit. Und Vater im Himmel, du siehst all diese wunderbaren Menschen, die aufgestanden sind. Und Vater, ich bitte dich jetzt im Namen Jesu, dass du von dem, was du dem Reinhard Bonke anvertraut hast und was hier wirklich an Erweckungspower läuft, Vater, ich bitte dich, dass du das jetzt in diesem Moment den Leuten gibst und dass sie... dass es ausgeteilt wird und dass du es schenkst und dass du jetzt Menschen berührst und in ihre Berufung hineinführst. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass du uns fähig machst, die ganzen Millionen von Menschen, die du auf dem Herzen hast, zu dir zu führen. Und ich löse jetzt das aus über euch. Ich sage im Namen Jesu, all diese Segelung komme jetzt auf euch in Vollmacht im Namen Jesu. Jetzt! Danke, Jesus. Mehr von dir, mehr, mehr. Danke, Jesus. Danke, dass niemand mehr dasselbe ist, der heute hier im Gottesdienst war. Dass niemand mehr nach Hause geht, wie er gekommen ist, sondern dass du sie beauftragst, dass jeder, der hier steht, dass der gesandt ist und dass diese Sendung sich zeigt durch Zeichen und Wunder und durch kraftvolles Verkündigen des Evangeliums. Danke, Vater, dass du das schenkst, dass du mächtig und wunderbar bist. Und ich dachte, wir wollten miteinander das hier kurz lesen, als Bekenntnis zu dem. Es ist der Auftrag, den Jesus allen Jüngern gegeben hat. Lasst uns das laut lesen miteinander. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Amen. Vielen Dank.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber